Heute ist Freitag, der 10.1. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über Trumps außenpolitische Forderungen. Dann geht es weiter mit der Diskussion über Karenztage. Dann reden wir natürlich auch über Julia Klöckner von der CDU und über Christian Lindner von der FDP. Und zuletzt, da geht es um die Waldbrände in Kalifornien. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir starten heute in den USA. Bereits in 10 Tagen wird Donald Trump zum 47. Mal Präsident der USA. Auf jeden Fall wird er dann dazu ernannt. Und schon jetzt stellt er außenpolitische Forderungen, die noch zu Auseinandersetzungen führen könnten. Dieses Mal geht es um die größte Insel der Welt, Grönland. Die Insel gehörte bis ins Jahr 1953 zur dänischen Kolonie. Und seitdem gehört es offiziell zwar noch zu Dänemark, aber verfügt über weitreichende Autonomie. Ja, doch Trump, der hatte irgendwie ganz andere Pläne. Bereits 2019, zu seiner ersten Amtszeit, hat er vorgeschlagen, Grönland kaufen zu wollen. Damals waren Dänemark und Grönland eher wenig davon begeistert, sodass es nur bei dieser Idee irgendwie geblieben ist. Und Trump, der ist auch nicht der erste US-Präsident, der Grönland kaufen will. Schon 1946 wollte der damalige Präsident Truman im Kalten Krieg Grönland für 100 Millionen Dollar in Gold kaufen, was von Dänemark aber abgelehnt wurde. Ja, kurz vor Weihnachten letzten Jahres, also 2024, hat Trump die Diskussion mal wieder befeuert. Am Dienstag hat dann Trumps Sohn Donald Trump Jr. Grönland für einen, wie er sagt, Zitat, sehr lange persönlichen Trip besucht. Und dabei sollte es kein Zufall sein, dass am selben Tag eine Pressekonferenz unter anderem zu Grönland veranstaltet worden ist. Und in diese Pressekonferenz, da hören wir jetzt mal rein.
Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right title or interest, the people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level.
Ja, ihr habt es gehört. Donald Trump erklärt, dass es im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt eine absolute Notwendigkeit sei, Grönland zu kontrollieren und zu besitzen. Wenn es nötig sei, würde er für die Eingliederung auch militärisch vorgehen. Ja, wichtig ist außerdem zu wissen, dass 2009 das Recht eingeführt worden ist, dass sich Grönland durch ein Referendum unabhängig erklären kann. Und das Verhältnis der beiden Länder ist seit langem angespannt. Sollten sich die BewohnerInnen Grönlands für die Unabhängigkeit zu Dänemark entscheiden, wäre es möglich, sich durch ein Assoziierungsabkommen an die USA zu binden. Von der Unabhängigkeit hat aber auch der Regierungschef Grönlands in seiner Neujahrsrede gesprochen. Und das Thema ist gerade sehr präsent, denn im Frühjahr werden in Grönland Parlamentswahlen stattfinden. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Mehrheit der GrönländerInnen auch für eine Unabhängigkeit sind. Gleichzeitig sind sie aber auch skeptisch, denn wirtschaftlich sind sie abhängig von Dänemark. Und der Grönland-Experte Ulrich Pramgrad hat zudem deutlich gemacht, dass Grönland bei einer Unabhängigkeit zu Dänemark nicht direkt wieder unter einen anderen Kolonialherrn wechseln will. Und PolitikerInnen aus Grönland haben auch bereits mehrfach wiederholt, dass sie ein Interesse an Handel und Zusammenarbeit mit den USA hätten. Ja, so richtig einheitlich ist damit natürlich noch nichts, doch vielleicht zeigen die Ergebnisse der Wahlen bereits, ob es in einem ersten Schritt zu einer Unabhängigkeit der Insel kommen könnte. Damit ist aber immer noch nicht die Frage geklärt, warum Trump überhaupt so auf Grönland pocht. Das könnte man sich ja dann doch mal fragen. Zum einen gibt es da ein geografisches Argument, das besagt, dass Grönland auf dem nordamerikanischen Kontinent liegt. Zum anderen gibt es auch eine strategische Komponente, nach der die USA ein Frühwarnsystem für ballistische Raketen auf ihrem dortigen Luftwaffenstützpunkt in Grönland haben. Ja, und auch eine Überwachung der Gewässer, also zwischen Grönland, Großbritannien und Island, da kann so auch eine stärkere militärische Präsenz gelingen. Denn die Gewässer gelten als Tor für russische U-Boote und Marineschiffe. Ja, in der EU sorgen Trumps Forderungen für Unverständnis. Der französische Außenminister, der hat zum Beispiel gesagt, dass sich die EU nicht einschüchtern lassen dürfe und die EU dafür sorgen werde, dass andere Nationen souveräne Grenzen angreifen würden. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat betont, dass die, Zitat, Unverletzlichkeit von Grenzen ein Grundprinzip des Völkerrechts sei. Er nimmt Grönland, das ist noch nicht alles, was er haben will, sondern er möchte auch einen Anspruch auf andere haben. So redet er zum Beispiel über die Eingliederung von Kanada als 51. Bundesstaat, die Umbenennung von Golf von Mexiko zu Golf von Amerika oder auch der Übernahme des Panama-Kanals. Der Leiter des ZDF-Studios in Washington, Elmar Thewissen, machte deutlich, dass es Trump bei all diesen Plänen und Forderungen um pure nationale Interessen gehe, die man durchsetzen möchte, indem Maximalforderungen gestellt werden. Ja, ob das die beste Strategie ist, auch für internationale Beziehungen, das bleibt irgendwie fraglich, wohl eher nicht. Dennoch bleibt die Frage, was Trump wirklich durchsetzen wird. Und das werden wir ab dem 20. Januar in der ganzen Welt sehen. Wir sprechen über etwas ganz Aktuelles, was gestern passiert ist. Und ich habe das genannt, der Fall Klöckner in drei traurigen Akten und warum PolitikerInnen immer noch denken, Social Media könnte Fehltritte vergessen. Wir fangen an mit Akt 1. Gestern Vormittag postete Julia Klöckner von der CDU, wir kennen sie, als ehemalige Ministerin, sehr verbandelt mit Nestlé und ja, allen anderen Sachen, ihr kennt sie mit Sicherheit. Sie hat eine Kachel gepostet mit folgendem Text, Zitat: Für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative, die CDU. Ja, der Aufschrei, der war nach 5 Minuten ganz schön groß und zwar von allen Seiten. Und so ging sie zuerst in Verteidigungshaltung und schrieb Kommentare darunter wie: Aber wer die AfD wählt, der schwächt damit eben gerade nicht Rot-Grün, sondern stärkt sie noch. Dazu ist mir nicht ganz so viel eingefallen, außer dass man Rot-Grün nicht damit stärkt, wenn man die AfD wählt, sondern man stärkt eigentlich nur die Rechtsextremen. Akt 2. Sie löschte diese Kachel. Zu viel Gegenwind, könnte man sagen. Ja, und viele denken auch immer noch, wenn man etwas im Internet löscht, dann verschwindet das natürlich auch. Da muss man dazu keine Stellung mehr beziehen, denn es ist ja einfach weg. Tja, so einfach ist das nicht. Und so kommen wir zu Akt 3. Ein paar Momente später gab es eine neue Kachel mit folgendem Text von Julia Klöckner, Zitat: Recht und Ordnung sind die Grundlage unserer freien und demokratischen Gesellschaft. Dafür stehen wir als CDU jeden Tag. Wir wehren uns gegen die, die unsere Demokratie in Frage stellen. Ja, sie meinte, sie hätte es damit ein bisschen klarer formuliert, so schreibt sie es in der Caption zu dem Text. Ja, aber tatsächlich ist, wenn wir dem Ganzen zuhören, ist es ein komplett anderer Text. Ja, bei ihren Aussagen würde sie sonst aber bleiben, schreibt sie dazu. Und man findet auch immer noch das Zitat über Rot-Grün. Ich möchte dazu sagen, das Internet vergisst nie. Man sollte zweimal überlegen, was man schreibt, vor allem mit politischem Mandat. Wenn man es nicht kann, dann sollte man sich beraten lassen. Und zum Inhalt, Frau Klöckner hat ein neues Niveau erreicht, wie man am rechten Rand fischen kann. Die AfD, die setzt auf Ausgrenzung, Menschenfeindlichkeit und ist eine Gefahr für unser System, für unsere Demokratie. Die Annäherung an rechtsradikale Positionen trägt nur weiter zur Normalisierung der AfD bei und schadet. Denn die Leute wählen weiter das Original und das ist die AfD. Wenn etablierte Parteien die AfD kopieren, in der Hoffnung, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, geben sie ihre eigenen Positionen auf. Und das hat Julia Klöckner hier getan. Es ist höchste Zeit, dass sich wer in der CDU dazu äußert, vor allem sie selbst, denn wegschweigen kann man so ein Verhalten nicht lang.
Werbung.
Ihr Lieben, ich freue mich richtig, dass ich heute mit euch über BookBeat reden kann, denn ihr wisst, ich liebe es, Bücher zu lesen. Im Urlaub habe ich das ganz viel gemacht, aber vor allem habe ich auch Hörbücher gehört, denn das ist einfach noch viel schöner, wenn man einfach irgendwie entspannt im Bett liegen kann oder auf dem Sofa, unterm Tannenbaum habe ich das viel gemacht oder einfach draußen auch spazieren gehen. Wir waren ja viel mit unserem Camper unterwegs und waren auch viel spazieren und da ist es einfach irgendwie mega cool, sich einfach hier die Kopfhörer aufzusetzen und in eine andere Geschichte abzutauchen. Aber ich höre Hörbücher auch einfach total gerne, einfach so in der Freizeit oder auch, wenn man Haushalt macht. Also darum bin ich ein ganz, ganz großer Fan von BookBeat. Und damit ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch mal reinschauen könnt und auch neue Romane mitbekommt oder auch andere Bücher, möchte ich euch mal erzählen, was ich alles gehört habe, jetzt rund um Weihnachten und was ich gerade höre. Von Mariana Leki, Was man von hier aus sehen kann. Das ist eine so wunderschöne Geschichte. Da geht es um Selma. Selma ist eine alte Westerwälderin und die kann den Tod voraussehen. Und immer wenn im Traum ein Okapi erscheint, dann stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Ich habe das Buch selber in der Buchhandlung gesehen und von einer Freundin gehört, dass das so toll sein soll. Und alle haben es um mich herum gesagt und es hat auch eine wunderbare Bewertung bei BookBeat bekommen. Und es ist richtig, richtig schön. Ich mag das total. Ich bin gerade mittendrin und kann euch das nur sehr, sehr ans Herz legen. Dann habe ich Yellowface zu Ende gehört. Das ist von Rebecca Kuang. Und da geht es darum, dass ja, zwei Freundinnen oder sie scheinen als Freundinnen, eine stirbt von beiden und sie hat ein Buch geschrieben, das deswegen nicht veröffentlicht wird. Und die andere Freundin nimmt es und ja, lässt es sozusagen unter ihrem Namen erscheinen. Und das ist super aufregend irgendwie. Und für mich war das total interessant, mich in die verschiedenen Rollen hineinzuversetzen und in dieses Lügenkonstrukt und immer diese Angst zu haben, dass es aufgedeckt wird. Und da konnte ich mich richtig reinfühlen. Ja, und meine dritte Empfehlung, die könnt ihr euch wahrscheinlich denken, das ist Freiheit von Angela Merkel. Das habe ich wirklich zu Ende gehört und ich kann es euch nur empfehlen, es selber zu hören. Sie spricht das Vorwort selbst und dann wird es gelesen von Corinna Harfurch und sie macht das so, so toll. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen was mit Politik ja, euch auseinandersetzen wollt, wie die Jahre waren, aber Angela Merkel erzählt auch ganz viel aus ihrem Leben und auch ganz viel nebenbei und das hat mir richtig gut gefallen. Wenn ihr BookBeat jetzt auch testen wollt, dann könnt ihr das machen und zwar 60 Tage lang gratis mit meinem Rabattcode SallyLisa. Ihr findet wie immer alle Informationen dazu in den Shownotes und ich wünsche euch ein ganz, ganz großes Hörvergnügen mit BookBeat. 1 Million Hörbücher und E-Books gibt's da und ihr könnt mit diesem Probeabo einfach 40 Stunden hören und das ist auch jederzeit kündbar. Ganz viel Spaß dabei.
Werbung Ende.
Wir kommen zum nächsten spektakulären Fall von gestern. Da hören wir doch mal kurz rein.
Hier auf der anderen Seite des Flurs.
Ja, der FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner, das ist der, den man hier hört. Und der ist in diesem Video von einer Schaumtorte angegriffen worden, und zwar in Greifswald. Da hat er nämlich seinen Wahlkampf gestartet. 6 Wochen sind es ja noch bis zur Wahl. Und eine 34-jährige Frau hat ihm eine Schaumtorte ins Gesicht geschmissen. Lindner konterte dann, er hätte sich Sahne statt Seife erhofft, ja. Und er würde diese Kampfspuren mit Stolz tragen. Es wird jetzt von Amts wegen gegen die 34-Jährige ermittelt. Es wurde Anzeige wegen Verdachts auf Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Das sagt jetzt der Polizeisprecher, weil es sich offenkundig um eine politisch motivierte Tat gehandelt habe. Und auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Es handelt sich bei der Angreiferin laut NDR-Informationen um ein Mitglied der Linken in Mecklenburg-Vorpommern. Und das wurde mittlerweile auch vom Landesverband bestätigt. Auch dazu möchte ich euch meine Meinung mit auf den Weg geben. Ich habe dazu ganz, ganz viel Häme und Witz gesehen, aber ehrlicherweise ist es all das nicht. Denn wenn in diesem Wahlkampf ein Mensch angegangen wird und ist es Christian Lindner hier in diesem Fall, dann hat das nichts mit Spaß zu tun, sondern es verschiebt Grenzen in diesem Wahlkampf. Und man kann sagen, ich hätte vielleicht mit 12 darüber gelacht, aber als erwachsene Frau lacht man über sowas nicht mehr, denn man sieht dahinter, was das eigentlich bedeutet. Und der Einzige, der wirklich wahrscheinlich Profit daraus geschlagen hat, ist Christian Lindner selbst, denn er hat das Video selber geteilt und sich als Helden feiern lassen. Ja, und das ist etwas, was die linke Frau hier wahrscheinlich gar nicht bezweckt hat. Sowas brauchen wir in keinem Wahlkampf. Ich wünsche mir sachliche Auseinandersetzungen und keine Torten in irgendeinem Gesicht von irgendwem. Wir bleiben in Deutschland. Hier hat der Allianzchef Baerter eine hitzige Diskussion über die Bezahlung von Krankheitstagen ausgelöst. Hintergrund der Diskussion sind die Warnungen von Verbänden und Ökonomen vor den wirtschaftlichen Folgen des hohen Krankenstandes in Deutschland, welche zu höheren Ausgaben der Sozialversicherung und zu einem geringeren Wachstum der Wirtschaft führt. Ja, und auch der CDU-Generalsekretär Linnemann hat bereits Mitte September behauptet, dass es in Deutschland keine Leistungsbereitschaft mehr gebe. Der Vorstandsvorsitzende der Allianz findet, dass sich die Deutschen zu oft krank melden würden. Dazu hat er gesagt, dass Deutschland mittlerweile als Weltmeister bei Krankmeldung gelte. Für das Problem hat er jedoch auch gleich einen Vorschlag vorgestellt, bei dem die Karenztage wieder eingeführt werden sollen. Demnach sollten Beschäftigte am ersten Krankheitstag keine Lohnfortzahlung mehr erhalten. Dadurch könnten laut Baerte die Arbeitgeber entlastet und pro Jahr 40 Millionen Euro eingespart werden. Das Konzept, das gab es bereits in Deutschland, wurde aber in den 1970er Jahren wieder abgeschaffen. Ja, der Vorschlag, der trifft, wie man sich ja, vorstellen kann, nicht ganz auf Zuspruch. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beispielsweise sieht gesundheitliche Gefahren im Vorschlag von Baerte. Der meint nämlich, dass sich bei dieser Regelung ArbeitnehmerInnen, die krank sind und sich vielleicht auch keinen Ausfall leisten können, einfach zur Arbeit schleppen würden und damit ihre Gesundheit nicht nur von sich, sondern auch von anderen Mitarbeitenden gefährden würde. Und Lauterbach hat dabei betont, dass die Debatte laut ihm in die falsche Richtung gehe. Dabei würde das sogenannte Blaumachen nicht den hohen Krankenstand erklären und in der Praxis auch kaum eine Rolle spielen. spielen. Stattdessen würde der hohe Krankenstand vor allem durch Langzeiterkrankte mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychischen Erkrankungen kommen. Außerdem postuliert er, dass 10 bis 15 Jahre in Deutschland zu wenig Vorsorge betrieben wurde und daher die Pflegekosten zu hoch seien. Ja, und auch der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil stellt sich gegen die Einführung eines Karenztages. Der hat nämlich gesagt, Zitat, wer krankgemeldete Beschäftigte unter dem Generalverdacht des Blaumachens stellt, hat ein verzerrtes Bild von den arbeitenden Menschen in diesem Land. Heil hat betont, dass es mit ihm und der SPD zu keiner Einschränkung kommen würde. Es gibt aber was, was man im Zusammenhang mit diesen gestiegenen Zahlen der Krankheitstage erwähnen muss. Es stimmt zwar, dass die Zahlen des Bundesamts diesbezüglich einen Zuwachs in den Krankheitstagen in den vergangenen Jahren basierend auf mehrtätige AU-Bescheinigungen festgestellt hat, aber die DRK sowie das Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung haben betont, dass der Anstieg keine höhere Bereitschaft zum Blaumachen signalisiert, sondern einfach die Tatsache ist, dass seit 2022 Krankmeldungen automatisch an die Krankenkasse weitergeleitet werden. Und Wissenschaftler haben auch klar gemacht, dass sich ein neues Bewusstsein für Gesundheit durchgesetzt hat und es auch eine veränderte Einstellung zur Work-Life-Balance gebe. Der WDR hat auch deutlich gemacht, dass ein wie von Bäte dargestellter internationaler Vergleich durch die unterschiedlichen Arbeits- und Sozialsysteme schwierig sei. In Schweden zum Beispiel, da gibt es die Möglichkeit einer teilweisen Krankschreibung. Das ist dann nur für bestimmte Zeiträume, Tätigkeit oder Orte, also nicht für überall. Und ich würde sagen, dieses Thema ist mal wie immer ein Thema, das wir eigentlich gar nicht gebrauchen können. Zuletzt schauen wir noch in die USA. Dort herrschen gerade in Kalifornien Waldbrände. Die sind da seit Mittwochabend ausgebrochen. Die Ursache, die war vorerst nicht bekannt. Im Großraum von Los Angeles, da gibt es mehrere Großbrände, wobei bereits knapp 2000 Gebäude zerstört wurden und 5 Menschen nahe Pasadena gestorben sind. Der Großbrand durch das sogenannte Eaton Fire nimmt dabei allein eine Fläche von ca. 43 Quadratkilometer ein. Der größte Brand ist der Palisades Fire am Weststrand von L.A., der sich auf eine Fläche von, haltet euch fest, 70 Quadratmeter streckt und schon jetzt eine der schlimmsten Naturkatastrophen der Stadt darstellt. Ja, laut Behörden sind zudem ca. 130.000 Menschen auf der Flucht vor den Bränden, da sie ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten. Teilweise müssen Menschen da auch Masken tragen, weil der Rauch einfach so dicht ist. Ja, auch wenn bereits mehr als 75.000 Einsatzkräfte mobilisiert werden konnten, sind durch starke vorherrschende Winde Löscharbeiten schwierig umzusetzen, da sie die Feuer anfachen und das Löschwasser ja teilweise einfach nicht an den richtigen Bestimmungsort kommt. Es gibt aber auch eine positive Nachricht und die findet sich in Hollywood Hills, wo Behörden leicht Entwarnung bekannt gegeben haben. Da gibt es zwar immer noch Feuer, jedoch erklärte das dortige Sheriffbüro, dass es sich auf einer kleinen Fläche, die von der Feuerwehr begrenzt wurde, befindet. Und auch Anordnungen zur Evakuierung wurden teilweise schon aufgehoben. Und dennoch gilt bis Freitagabend die höchste Waldbrandstufe und die Feuerwehr, die hat auch das Problem von mangelndem Wasser und Personal. Joe Biden hat für die Region den Katastrophenfall ausgerufen und so können dann Überlebende und Gemeinde auch direkt Bundesmittel erhalten und den Wiederaufbau vorantreiben. Und es gibt auch 2000 Einsatzkräfte der Nationalgarde, die geschickt werden sollten. Und generell hat Biden betont, dass seine Regierung, Zitat, so lange wie nötig Unterstützung bereitstellen werde. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat zudem bestätigt, dass die Katastrophenschutzbehörde dem Bundesstaat Kalifornien finanzielle Hilfen für die Bekämpfung der Brände zugesagt hat. Wir denken an die Menschen vor Ort. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Freitag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, über ja alles, was ihr vielleicht auch an Themenvorschlägen habt. Und ich freue mich über jede Bewertung. Abonniert den Podcast, lasst ein Abo da und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.